Dialog. Darum geht es heute bei Niedersachsen Calling. Mein Name ist Malte Schlumbohm und für diese Folge habe ich mich mit Michael Preul getroffen. Michael Preul arbeitet für die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade. Er hat dort die Schwerbehindertenvertretung übernommen und ist selbst Betroffener und Ansprechpartner für KollegInnen in diesem Bereich. Mit ihm habe ich darüber geredet, wo das Land und wir als Gesellschaft besser und damit gerechter werden können. Denn wenn ich in dieser Folge eines gelernt habe, dann den Mut zu haben, anzusprechen, wo Bedürfnisse sind, aber auch wo es schon ganz gut läuft. Es ist vielleicht mal eine etwas andere Folge, aber genug erzählt. Los geht's mit Niedersachsen Calling und Michael Preul. Mal wieder eine Reise richtig in den hohen Norden. Das letzte war für mich Lüneburg. Heute habe ich mich in den Zug gesetzt und bin bei richtig schönem Wetter. Würde man eigentlich gar nicht so unbedingt erwarten in Norddeutschland. Aber ich bin nach Stade gefahren und bin hier in ein wirklich, wirklich schönes altes Gebäude reingelatscht. Nur um hier jetzt vor Michael Preul zu sitzen. Hallo Herr Preul.
Meine Schlumbo.
Und jetzt würde ich von Ihnen gerne hören, dieses Gebäude hier, wer arbeitet hier eigentlich? Sie ja offensichtlich, aber welcher Fachbereich sitzt hier?
Genau, also wir sind hier die Behörde oder die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, regionaler Geschäftsbereich Stade. Dementsprechend gehören wir natürlich zum Wirtschaftsressort im Land Niedersachsen, also sind dem Wirtschaftsministerium unterstellt und unserer Zentrale in Hannover. Wir sind aufgeteilt in 13 Geschäftsbereiche, aber genau, Sie sind jetzt im schönsten Geschäftsbereich hier, schön im Norden in Stade. Wir haben ja auch das alte Regierungsgebäude als Dienstgebäude, was wirklich sehr schön ist. Und ja, im Geschäftsbereich Stade arbeite ich im Fachbereich 1, allgemeine Verwaltung, zentrale Aufgaben. Dort für das Sachgebiet 13, das ist unsere Haushaltsstelle. Witzigerweise habe ich gar nicht so viele Aufgaben im Sachgebiet 13, sondern arbeite im ganzen Fachbereich 1 hier und da mit kleinen Tätigkeiten zu. Aber meine Hauptaufgabe ist die Geltungmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritte, die bei uns die Schäden an Straßenanlagen verursachen. Sprich, wenn du, sage ich jetzt einfach mal, einen Leitpfosten über den Haufen fährst oder rausziehst, wirklich das mit deiner Versicherung ab, macht den Schadensersatzanspruch hauptsächlich immer gegenüber der Versicherung geltend. In manchen Fällen, wenn die Schadenssumme wirklich so gering ist, dass die Bürger oder Bürgerinnen das selbst bezahlen können, machen wir das auch kulanterweise, sagen wir auch hier, das ist eine Schadenssumme X, das lohnt sich nicht, der Versicherung da anzuschreiben. Möchtest du das selbst zahlen oder über deine Versicherung abwickeln lassen? Das überlassen wir den Leuten dann selbst, aber es ist dann doch ein bisschen freundlicher, wenn man sagt, gerade bei den kleinen Schadenssummen so unter 100 Euro.
Das ist sehr gut. So kann ich mir nämlich was drunter vorstellen. Beispiele sind immer gut. Darüber freue ich mich, weil dann wird es nicht so kompliziert. Für mich ist ja manchmal ein bisschen schwieriger mit dem Verwaltungsdeutsch.
Genau.
Aber vielleicht machen wir es ganz einfach. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Sie kommen morgens ins Büro und dann?
Ja, ich komme morgens ins Büro. Meistens so 6.15 Uhr bin ich dann einer der Frühen, die hier sind. Ganz klassisch koche ich dann erstmal den Kaffee, wie sie es so gehört. Ne? Man muss ja auch erstmal richtig ankommen. Schaue ich nach, ich prüfe erstmal meine Mails, einmal meinen Eingang und dann auch den für die Schwerbehindertenvertretung, denn ich bin auch die gewählte Vertrauensperson für die Schwerbehinderten bei uns im regionalen Geschäftsbereich Stade. Guck mal nach, was da so angefallen ist. Dann ganz normal beginne ich mit meinen Wiedervorlagen, was fällt so an, was muss ich heute so machen. Und dann ja das tägliche Geschäft, was kommt für Schadensmeldungen rein, was haben die für Versicherungen für Rückfragen bei der Schadensersatzansprucherhebung. Da läuft es halt nicht immer reibungslos, sondern manche Versicherungen möchten das halt noch spezifischer haben. Sprich, das reicht uns nicht, wie ihr es begründet habt oder was habt ihr denn da genau gemacht, was ja sonst immer nur sehr grob formuliert ist. Da fällt dann so am Tag.
Ja, erledigen Sie das, was so anfällt. Ja.
Genau, was so anfällt und dann halt hier solche kleine Tätigkeiten wie Sitzungsdienst. Das mache ich auch. Ich unterstütze die verschiedenen Fachbereiche bei uns auch, wenn sie halt irgendwelche Öffentlichkeitsveranstaltungen haben oder wenn die hier unten jetzt im Sitzungssaal 1 und 2 Sitzungen haben, dann bin ich da auch unterstützend tätig. Und dann hier und da auch ein paar Tätigkeiten für unsere Geschäftsbereichsleiterin Frau Webze, denn nebenbei habe ich auch noch so das Vorzimmer, um dann auch auf eine komplette Stelle zu kommen.
Ein Thema haben Sie gerade schon angesprochen, das für uns heute wirklich zentral sein wird. Da geht es um Inklusion. Inklusion beim Arbeitgeber Land Niedersachsen.
Das betrifft Sie ja selbst auch. Sie haben eine Sehbehinderung. Können Sie mir einmal erklären, was ich mir darunter so etwa vorstellen kann?
Ja, sehr gerne. Also meine Sehbehinderung nennt sich Retinitis oder Retofatima pigmentosa. Das können Sie sich so vorstellen, um jetzt mal das medizinische Fachdeutsch außer Acht zu lassen. Mein Gesichtsfeld wird von außen nach innen immer enger. Also sprich ein Tunnelblick, so wenn Sie jetzt zum Beispiel oder du durch eine Papierrolle schauen würdest, Klopapierrolle durchguckst, ungefähr so im Extremfall wäre es dann halt tatsächlich so. Bei mir ist das Gesichtsfeld noch etwas besser, das liegt so bei unter 5 Grad, also es ist eigentlich schon der Tunnelblick, aber meine Sehschärfe ist dementsprechend, ich sag mal, ganz normal, also auch bei einem Visus von 0,3, also so 30% von dem, was du siehst, sehe ich noch. Aber alles, was hat diesen Plus, hat diese 5 Grad, aber was in diesen 5 Grad halt, was ich diese 5 Grad noch habe an sich, ist alles ganz normal, sag ich mal so. Mit Sehschärfe, Kontrast sehen, mit Farbsehen, das ist ganz normal. Halt, das Problem ist halt wirklich diese Gesichtsfeldeinengung bei 5 Grad. Das ist dann halt, man sieht halt nicht viel auf die Breite.
Mhm. Schränken Sie das im Arbeitsalltag ein?
Tatsächlich ein wenig, weil wenn man einen großen Schreibtisch hat zum Beispiel, dann sucht man ja doch öfter, wo habe ich jetzt den Stift, wo habe ich den Tacker hingestellt, also solche kleinen Probleme, wo habe ich denn das jetzt hingelegt, das ist tatsächlich so. Auch muss man halt, weil die Blendempfindlichkeit dementsprechend auch ein bisschen zunimmt, muss man halt so ein bisschen im abgedunkelten Büro arbeiten, also so in hellen Räumen ist das nicht mehr so. Man fühlt sich halt geblendet, deswegen lieber im dunklen Raum. Und dann hat er auch einen Bildschirm mit dunklem Kontrast und dem Nachtmodus, dass es Blaulicht so ein bisschen rausnimmt. Genau, der Nachtmodus ist ja das Orange. Mhm. Oder kann man sich auch einstellen, ob man lieber kaltes oder warmes Licht haben möchte. Bei mir ist es halt eher lieber warmes Licht, so orange-gelb. Und das ist dann halt für mich persönlich die Augen auch ganz angenehm.
Kommt Ihnen Ihr Arbeitgeber, Sie arbeiten hier beim Land Niedersachsen, kommen die Ihnen da irgendwie entgegen? Gibt es da irgendwelche Unterstützung?
Es gibt einmal die Unterstützung klassische der leidensgerechten Arbeitsplatzausstattung. Dann kann ich ja gerne sagen, bei mir war das leider nicht immer so, dass das Gesichtsfeld jetzt so eng geworden ist. Ist jetzt, ich war tatsächlich eigentlich nur wegen der leidensgerechten Arbeitsausstattung Ende Oktober weg. Wir wollen mal gucken, wo ich auch gesagt habe, ach, es ist nicht mal ganz so gut. Ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen nachbessern. Meistens, so wie es ist, wird da halt mit was losgetreten. Ich war in Berufsförderungswerk Halle. Und dort wurde dann halt so ein paar Untersuchungen gemacht, sprich normale Sehtests. Und dann haben wir gesagt, ja, das Gesichtsfeld ist nicht mehr so bei, es ist schon unter 5 Grad gefallen. Wir reden eigentlich nicht mehr über leidensgerechte oder sehbehinderte Ausstattung. Wir reden eigentlich schon über blindengerechte Ausstattung. Das ist natürlich so ein Dämpfer, wenn die medizinische Prognose sagt, ja, so Mitte, Ende 30 könnte man sich mal Gedanken machen. Ich bin 29 und mache mir halt Gedanken darüber, ja, irgendwann definitiv blind zu sein, dass so etwas eher dabei war, die Prognose für meine Krankheit, also um nochmal zu RP zu kommen, Kurzfassung für Retinitis pigmentosa, verläuft bei jedem irgendwo anders und ist heutzutage nicht heilbar. Und es führt halt definitiv Stand des medizinischen Standes heute irgendwann zur Erblindung. Und das ist immer so ein Dämpfer, wenn man sich denkt, ja gut, kann sich so Mitte 30, man ist oder man Ende 20, Anfang 30, man ist jung, man möchte noch viel von der Welt sehen, das ist immer so ein Dämpfer, der dann so kommt und denkt sich, okay, ja, jetzt eigentlich war man ja nur wegen leidensgerechter, also sehbehindertengerechter Ausstattung unterwegs, jetzt reden wir über solche Sachen. Dann steht da plötzlich noch andere Sachen im Raum wie Reha und ja, blindengerechte Arbeitsplatzausstattung, und das läuft jetzt so nebenbei im Verfahren, also ordentliche Beleuchtung, halt eher so die Inventur des Raumes muss überarbeitet werden, so die technische Ausstattung habe ich schon, und jetzt steht natürlich auch nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr mache ich mir Gedanken über eine Reha, um die blindengerechten Techniken zu lernen, also mit Brailleschrift und allem drum und dran. Mhm. Und da saßen wir auch schon zusammen, also mein Vorgesetzten, und zu diskutieren, wie machen wir es denn am besten, weil das ist eine Reha, ich möchte gerne berufsbegleitend machen, über 2 Jahre, heißt aber auch, ich bin alle 2 Monate, 2 Wochen weg, so grob. Und da muss man halt mal schauen, wie man die Aufgaben verteilt und bleibt es liegen, machen wir was. Und halt viel Dialog ist immer sehr wichtig, um alle Beteiligten dabei zu haben. Auch mit dem Integrationsamt, Integrationsfachdienst, das ist für mich zuständig. Ja, und dann zu gucken, wie machen wir es denn am besten. Und wie gesagt, da war ich in Halle, jetzt habe ich einen ganz großen Schritt nach links gemacht, um noch auf Halle zu kommen. Und das ist dann halt, hat man dann auch in Halle gleich schon geschaut, wie machen wir das denn jetzt Stand heute am besten. Es ist im Moment bei mir halt nur eine Standsaufnahme, denn ohne die blindengerechten Techniken braucht man halt nicht tiefer Plan mit einer Braillezeile und so. Man muss halt alles lernen und auch Sprachausgaben macht keinen Sinn, wenn man es auch nicht kann. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt erstmal so. Der Status quo ist halt jetzt so, wie er ist. Wir passen uns an dem an. Dann gehen sie auf Reha und dann schauen wir nochmal. Und das ist, wie wir dann die leidensgerechte Arbeitsplatzausstattung ausstatten. Denn so eine Ausstattung ist immer so bis zu 5 Jahren erstmal ausgelegt. Dann könnte jetzt besser werden oder in meinem Fall wird es halt leider schlechter. Und dann muss man halt immer nach und nach nachjustieren. Das ist so das große Thema. Da muss man einen engen Dialog führen mit dem Vorgesetzten, mit dem, ja, mit der Schwerbehindertenvertretung. In dem Fall war ich ja befangen, weil ich selbst, das habe ich auch mal gesagt, ich bin befangen. Also eigentlich möchte ich mich da so gut wie es geht raushalten. Und da fangen halt immer so Probleme an. Man kann sich als Betroffener halt nicht raushalten. Man muss halt tatsächlich das sagen, was man braucht, ob irgendwas in die falsche Richtung läuft. Aber an sich hier im regionalen Geschäftsbereich Stade hat man geschaut und es möglich gemacht. So ganz Niedersachsen, natürlich gibt es dann halt auch Fördermöglichkeiten über Krankenkasse, Rentenversicherung, Integrationsamt. Auch Land Niedersachsen bietet ja Blindengeld an. Aber das ist dann halt erstmal so ein bürokratischer Rattenschwanz, der erstmal losgetreten werden muss. Man muss ja auch erstmal wieder Gutachten erstellen lassen, medizinisches Gutachten. Meine Universitätsklinik, die bei mir Schwerpunktforschung ist, ist in Tübingen. Da muss man erstmal runter nach Tübingen fahren. Und dann Gutachten zu geben und dann den Antrag zu stellen beim beim Sozialamt Hildesheim um Verschlechterungsantrag oder Änderungsantrag oder Neufeststellungsantrag oder das ist dann halt, wo man sich denkt, manche Sachen laufen gut, weil es wurde bei diesen Anträgen auch ein bisschen mitgedacht. Es gibt ja natürlich auch Steuererleichterungen, wir machen wir was vor. Tauschen möchte, also man komme ich später nochmal drauf, aber in diesem Antrag ist halt alles schon so drin beim Landessozialamt des Sozialen Hildesheim und die haben sich Gedanken gemacht, da ist schon so, die Stellen, die informiert werden müssen, werden auch tatsächlich schon mit diesem Antrag informiert und das fand ich sehr gut, das ist auch schon so kleine Unterstützung, nicht, dass ich jetzt noch den Landkreis anschreiben muss oder das Finanzamt, die werden schon mit dem Antrag informieren. Und das fand ich sehr gut. Das sind solche kleinen Hilfen, die einem halt 1 Schritt oder 2 Schritte ersparen, sondern die werden gleich informiert, die wissen Bescheid. Und das fand ich dann halt sehr schön. Also auch solche kleinen Sachen helfen da einem tatsächlich.
Ja, sowas hatte ich mich auch gefragt, weil ich kenne das aus dem freien Arbeitsmarkt, auch von Bekannten von mir, die dann auch nicht nur keine Unterstützung haben, sondern die wirklich das Gefühl haben, sie rennen hier gerade gegen aktive Widerstände an. Und natürlich der bürokratische Aufwand und wenig Hilfestellung, gerade dann auch vom Arbeitgeber. Ich habe heute, ich saß im Zug und habe noch eine Statistik dazu gelesen, dass Menschen mit Behinderungen insgesamt auf dem Arbeitsmarkt einfach wahnsinnig benachteiligt werden. Und gerade wenn es dann auch so um Hilfestellungen geht, dass der Arbeitgeber nicht unbedingt immer bereit ist, da auch entgegenzukommen. Wie erleben Sie das hier? Sie haben gerade schon gesagt, es ist einfach ganz viel Dialog, klar, den braucht es auch. Eigentlich wäre es auch der Dialog mit Ihnen selbst in Ihrer Funktion, klar, da fallen Sie dann raus. Aber natürlich auch mit Vorgesetzten, dann geht es um diese technischen Hilfsmittel. Erleben Sie das eher unterstützend oder ist das manchmal auch ein Kampf?
Also in der Umsetzung ist es dann ein Kampf, die Unterstützung hier war immer da, das muss ich sagen, von meinem Fachbereichsleiter Herrn Lange, von Frau Lünstein, meiner Sachgebietsleitung, auch von Frau Webbs selbst, die Geschäftsbereichsleiterin, da war die Unterstützung da, weil das ist auch das Schöne, wenn man jemanden hat, der einer vor der Nase sitzt, muss man sich ja doch mal Gedanken drüber machen, über Inklusion und Barrierefreiheit. Das funktioniert dann nicht, sonst ist man so ein bisschen unbefangen und denkt sich, ja gut, das Thema zweitrangig, aber wenn man die tatsächlich jemanden vor sich sitzen hat und das live miterlebt, ist das Denken schon etwas anderes. Also das nicht, dass ich vielleicht auch nicht schwor, ich möchte jetzt immer in die Pfanne hauen und sagen, ihr habt da nie dran gedacht, aber das Denken wird dann doch bewusster, sage ich mal so, dass man da handeln muss. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Wie Sie das von Ihrem Arbeitgeber vom Land Niedersachsen erlebt haben, ob Sie da viel Unterstützung bekommen haben?
Genau, wie ich gerade gesagt, von meinem Fachbereichsleitung, Herrn Lange, Sachgebietsleiterin, Frau Lünstein und unserer Geschäftsleitung, Frau Webse, hatte ich immer die Unterstützung. Das war immer da, so dann die tatsächliche Beschaffung. Dann fängt es dann schon an, weil wir sind hier im regionalen wir sitzen hier in einem regionalen Geschäftsbereich, der halt über die Beschaffung für IT ist unsere Zentrale zuständig, und die beschaffen übers LZN. Und dann fängt es schon an, dass man A und B darüber diskutieren. Man möchte eigentlich nur einen Kostenvoranschlag, weil wir verpflichtet sind, öffentliche Fördermittel, wir müssen halt öffentliche Fördermittel auch benutzen dafür. Mhm. Dementsprechend sind wir genauso verpflichtet wie die Privaten, auch die öffentlichen Fördermittel
anzuzwacken. Zu nutzen,
genau. Die öffentlichen Fördermittel zu nutzen. Das wird immer so gerne vergessen. Es sind ja Fördermittel da und auch genügend. Man muss ja nicht nur über leidensgerechten Arbeitsplatzausstattungstopf gehen, sondern man kann ja auch über den Digitalisierungsfonds gehen. Es gibt ja genügend Fördertöpfe, die man so nutzen kann. Das wird immer so dargestellt nach dem Motto, ja, wir müssen dafür aufkommen. Teilweise stimmt das auch, man muss ja immer seinen Eigenanteil stemmen, aber vieles wird hier übernommen. Und das ist dann halt so, für manche sagen ja, kein Geld da, stimmt nicht. Aber hier jetzt vor Ort war das nicht der Fall. Es ging dann eher so, halt wie gesagt, Beschaffung. Und das war dann ein Ring, wo man sagt, aber so und so ist dann plötzlich, ja, aber warum denn dieser Monitor? Erfahrungsgemäß, dann kommt persönliche Erfahrung von dem Beschaffer noch mit hinzu. So und so ist es doch vielleicht viel besser. Ja, darum geht es doch gar nicht. Herr Preul war in Halle. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir wollen doch jetzt einfach nur einen Kostenvoranschlag, weil wir es beim Integrationsamt die Kostengeld machen wollen. Und das war so ein Krampf, ja, wir können das einfach so beschaffen, ist doch alles da. Ja, darum geht es doch gar nicht. Mhm. Und das hat dann so 2-3 Wochen gezogen, bis man dann halt irgendwie auch vom Thema genervt war, weil man dann auch angerufen wird, wieso machen wir das nicht einfach so, Herr Preul? Wir halten jetzt mal nicht den Dienstweg ein, wo ich Ihnen gesagt habe, ich will davon nichts hören, Leute. Ich bin Befangener, sprechen Sie mit meinem Vorgesetzten. Und das ist dann so ein bisschen ärgerlich, wenn man sich raushält, dass dann sowas dabei entsteht, ist halt wirklich ärgerlich und kostet nur unnötig Energie. Da hätte man sich halt einen besseren Dialog gewünscht und zu sagen, wir setzen uns jetzt alle nochmal zusammen, wie beschaffen wir denn das? Und das Thema wäre dann, bei solchen Sachen ist eine freihändige Beschaffung einfach besser. Dann kann man viel besser reagieren, anstatt jetzt anstelle über unsere Zentrale bei ITN anzufragen. Da kann man dann halt auch sagen, bisschen nachbessern.
Ja, gibt ja immer ein bisschen Luft. Aber hier von Ihrer Arbeitsstelle haben Sie es sehr positiv erlebt.
Genau, da waren alle von vornherein überhaupt kein Problem. Wir schauen, wie wir es machen. Natürlich, Beschaffung und dauert halt immer ein bisschen. Ne? Gerade in diesen Zeiten, Corona und jetzt leider auch der Ukraine-Krieg, müssen wir uns alle dran gedulden. Es gibt halt nicht mal heute auf morgen, sondern es dauert jetzt wieder mal 2-3 Wochen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sehe ich auch so. Ne? Man will ja auch gute Sachen, man will ja auch vernünftig und gute Sachen beschaffen. So dass ja in meiner Form der Schwerbehinderte damit perfekt umgehen kann. Genau das, was er benötigt, besorgt wird. Und das dauert halt auch seine Zeit. Und da muss man den Leuten auch die Zeit geben. Nein, aber das war von regionalen Geschäftsführer Stade eigentlich immer da.
Jetzt können wir es an Ihrem Beispiel eigentlich gar nicht so festmachen, weil Sie ja gerade schon gesagt haben, Sie sind befangen. Aber trotzdem, was kann ich mir denn vorstellen? Wie sieht Ihre Arbeit als Vertretung der schwerbehinderten Menschen denn aus?
Genau, also ich bin eigentlich immer dann involviert, wenn mittelbar die schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen betroffen sind. Das reicht schon aus, also wie gesagt, mittelbar halt indirekt, das reicht schon aus bei der Bürovergabe. Da fängt es schon an, Parkplatzvergabe, da könnten immer die Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung betroffen sein. Und da bin ich auch eigentlich schon da fängt eigentlich die Mitarbeit mit dem Chef in der Vertretung an. Weil ich sag mal, Büros sind halt auch immer so ein Thema. Da hält man, also es gibt gewisse Themen, wo man sagt, ihr macht das, das läuft jahrelang gut, da mische ich mich nicht ein. Ne? Da muss ich mich nicht einmischen, weil ich es weiß, es läuft gut. Weil die Leute sich schon Gedanken davor drum machen, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt zum Beispiel ist unser Haus mal leider nicht für Rollstuhlfahrer geeignet, weil wir halt nun mal in Altbau sitzen, da fängt Denkmalschutz an. Und jetzt bekommen wir, oder ist es für uns ein Fahrstuhl in Planung und halt Altbau, verschiedene Stockwerke müssen angefahren werden, auch solche Halbstockwerke. Und da fängt dann auch schon an, die Beteiligung der Schwerbinder Vertretung, dort eine Stellungnahme auch mal zu schreiben, gehört auch mit dazu. Ansonsten das tägliche Geschäft, sage ich mal so, wenn Schwerbehinderte oder gleichgestellte Kolleginnen und Kollegen Probleme haben oder genau einfach Fragen haben bezüglich ihrer Rechte und Pflichten, dann bin ich der erste Ansprechpartner. Und wenn da auch Diskussionen oder Konflikte mit der Dienststelle sein könnten, dann würde ich dann da auch begleitend tätig sein. Ansonsten auch viele...
Was kann man sich unter solchen Konflikten vorstellen? Also mit was kommen die Menschen dann zu Ihnen?
Ach, meistens ist es tatsächlich, wie könnte man einem so... Zum Beispiel ist man ja, kann man sich von Überstunden befreien lassen, sowas. Dass man halt dann... Das ist natürlich erstmal ein Konflikt, weil man es geht ja theoretisch oder es geht in der Praxis ja gar nicht, pünktlich irgendwo den Stift fallen zu lassen. Gerade wir haben auch... Das ist ja, wie gesagt, Straßenbauverwaltung. Dementsprechend kann jetzt mal ein Straßenwärter, der vielleicht betroffen ist, nicht sagen, ich mache keine Überstunden, ich lasse den Stift jetzt pünktlich nach 8 Stunden fallen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber man kann sich dann halt schon so ein bisschen sensibilisieren und sagen, ja, dann musst du halt gucken, vielleicht können wir den Kompromiss finden. Wie können wir das denn machen, dass der dann halt vielleicht doch nicht jetzt 2 Stunden Überstunden schiebt, sondern nur eine. Also es in der Theorie kann man sich halt von Sachen befreien lassen, in der Praxis funktioniert es manchmal ja überhaupt gar nicht. Oder vielleicht möchte der das ja auch gar nicht. Ne? Der Vorgesetzte meint es gut und sagt, hey, wir machen ganz wenig mit dir, weil du halt ein Leiden hast. Aber ja, so Überfürsorge kommt dann halt manchmal auch einfach ganz schnell zustande. Ist gar nicht böse gemeint, aber in dem Fall fühlt sich man selbst ja vielleicht diskriminiert und sagt, was soll denn das eigentlich? Mir geht's doch gut. Und auch solche Konflikte könnten halt immer entstehen.
Und bringen Sie sich sonst eher Eigeninitiativ ein? Jetzt zum Beispiel bei den Fahrstühlen, ist das was, wo Sie sagen, was Ihnen einfach auffällt und wo Sie sagen, nee, hier muss mal was geändert werden und dann bringen Sie sich ein?
Also man macht ja regelmäßig Hausbegehungen und das Thema Fahrstuhl ist ja schon ganz lange ein Thema im Regionalgeschäftsrecht Stade und da bringe ich mich halt einfach nur auch mit Eigeninitiative ein. Das muss auch immer ein bisschen sein, wenn einem was auffällt. Und das schätze ich auch gerade hier, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Dienststelle auch immer ein offenes Ohr hat. Wenn irgendwelche Probleme sind, dann kann man da hingehen und dann auch mit denen sprechen. Natürlich ist es mal Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung. Das ist natürlich so. Das ist halt immer auch ein Interessenkonflikt. Aber nichtsdestotrotz versucht man halt immer den bestmöglichen Kompromiss für alle herauszufinden. Denn was anderes darf es nicht geben. Es darf halt nicht immer zu Lasten des zu einer Seite gehen, das funktioniert nicht, dann ist irgendwann die Tür zu, weil dann man nicht einlenkt, sondern muss halt immer, so ist es halt, den Kompromiss gehen. Und das meistens finde ich einen Kompromiss mit der Dienststelle.
Wie ist das denn jetzt in anderen Landesbereichen? Also nehmen wir mal an, jetzt hört gerade ein Kollege, eine Kollegin aus Hannover gerade zu und denkt, ah, ich habe ja auch so meine 4, 5 Themen, Sachen, die mir aufgefallen sind, Dinge, die mich selbst betreffen. Gibt es so eine Vertretung in jedem Bereich, so dass man eigentlich immer jemanden hat, den man findet, den man ansprechen kann und der das dann auch irgendwie in die Wege leiten muss?
Ja, genau. Also es sollte eigentlich überall dort, wo mehr als 5 Schwerbehinderte oder gleichgestellte Kolleginnen und Kollegen sind, da sollte auch immer eine Schwerbehinderten- oder Vertrauensperson für Schwerbehinderte gewählt werden. Das sollte so sein. Ansonsten kann man sich, wenn man natürlich, was ich immer bevorzuge, das persönliche 4-Augen-Gespräch, erst immer mal direkt zu den Leuten hingehen und sagen, wo ist eigentlich das Problem oder hier, das und das mir aufgefallen, können wir darüber sprechen. Und wenn dann halt das dann halt nicht fruchtet, sag ich mal so, man sollte auch mal erst nochmal nachfragen, ne? Ist vielleicht untergegangen das Thema, ne? Weil alle ja irgendwo in ihrem Arbeitsalltag stecken und es liegt vielleicht noch auf dem Tisch und ist einfach nur noch ein Stapel draufgekommen und vergessen worden. Ne? Also nicht gleich irgendwie, sag ich mal, die Untätigkeit, du hast gar nichts gemacht, sagen, sondern hey, hast du dran gedacht? Erstmal, wie gesagt, erstmal mal so gehen. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Gremien, die Gleichstellungsbeauftragten oder auch die Personalräte, die man auch immer ansprechen kann. Man kann aber, wie gesagt, man sollte aber jetzt immer das persönliche Gespräch führen, damit man das halt, also wenn man dann in Gremien gleich kommt, fühlt sich auch der ein oder andere Vorgesetzte vielleicht gleich auf den Fuß getreten und sagt, wieso hast du nicht mit mir gesprochen? Und dann ist da schon irgendwo ein Konflikt da, wo überhaupt hätte keiner sein müssen.
Das Land bringt regelmäßig so Aktionspläne, einfach so Maßnahmenkataloge, insgesamt einfach Hilfen raus, kann man sich online auch alles anschauen, wenn das jemanden selbst betrifft. Dabei sollen auch Menschen eingebunden werden, die selbst eine Behinderung haben. Wie bindet das Land denn Sie jetzt zum Beispiel ein? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass Menschen eingebunden werden?
Man muss wirklich Eigeninitiative teilweise zeigen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gestern war der Fachbereich 2, Planung, mit unserem Fachbereichsleiter 1, Herrn Lange, der auch für Personalfragen, ja auch der oberste Personal in unserem Haus ist, mit einem Mobilitätstrainer unterwegs. Und da hatten wir einfach mal geschaut, wo sind eigentlich so wirklich Schwierigkeiten für Menschen, sehbehinderte und blinde Menschen, aber auch für Rollstuhlfahrer und Senioren mit Rollator. Das ist ganz zufällig entstanden, weil ich bei unserem Fachbereichsleiter 2, Herrn Salomon, einfach mal so ein barrierefreies Bauen, einfach so einen Katalog da mal auf dem Tisch entdeckt hätte und einfach gefragt habe, ey, kann ich ihn mal angucken? Ist ja doch mal ganz interessant, was man denn da so sagt. Und dann, guck dir mal an und dann gib mir mal Feedback. Also es ist durch rein Zufall entstanden, dass man dann da zum Dialog kommt. Hätte das vielleicht ein anderer Kollege ausgeliehen, der nicht schwerbehindert ist, wäre vielleicht gar nicht das so ins Rollen gekommen, dass wir jetzt mit einem Mobilitätstrainer das gestern tatsächlich einfach mal durch Stade laufen und dann Hindernisse entdecken.
Aber wenn Sie sich eigeninitiativ einbringen, weil das ist ja genau der Fall, dann werden solche Sachen auch umgesetzt?
Wenn die Leute offen sind, so wie Herr Salomon, der war total begeistert davon, als er ist auch selbst auf die Idee gekommen, aber so halt so rumgesagt hat, wo ich einfach nur gesagt habe, musst du am besten mal selbst erleben. Er hat gesagt, ja klar, habe ich echt Bock drauf, würde ich gerne mal machen, kennst du da jemanden? Und so kommt das dann halt durch Zufälle, durch die, ne, kommt das einfach so zustande. Und die gestern mit dabei waren, die waren da auch, begeistert von. Ist natürlich anstrengend, wenn man plötzlich einfach mal so eine Stunde blind rumläuft. Durch Stade, man kennt zwar so die Wege, aber wenn man es das blind macht, ist ja nochmal eine was andere Sache. Oder mit dem Rollstuhl oder einem Rollator, dann sieht man einfach mal, dass solche Aktionspläne sehr wichtig sind, auch schön. Es gibt einen Ansatz. Vielleicht soll man sich dann nochmal wirklich mit dem beschäftigen. Oder nochmal die Leute, die betroffenen Personenkreise fragen. Das und das haben wir gedacht. Was haltet ihr davon? Oder zum Beispiel jetzt so wie wir gestern einfach mal sich der Herausforderung stellen und dann mit Blindenstock, Rollstuhl, Rollator einfach mal durch seine tägliche Welt, einfach so nach Motto einmal durch seinen Kiez fahren und einfach mal selbst schauen und sagt, das ist vielleicht doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Und also so, man spricht viel drüber, aber so ein bisschen so die Praxis wie bei den Aktionsplänen. Also das ist, natürlich muss auch immer ein gesetzlicher Rahmen da sein und natürlich muss alles auch nach DIN und allem erfüllt sein, denn wenn was passiert, ist das Geschrei dann erst richtig groß, wenn man nicht irgendwas so gemacht hat wie vorgeschrieben, aber da muss man halt immer nachbessern.
Aber interessant ist, finde ich auch, wenn man sich Ihre Kollegen und Kolleginnen dann mal anschaut, wie, also so wie Sie mir das schildern, ich denke da gerade an einen Freund, kam mir gerade spontan dazu in den Sinn, der hat so einen Segway bei sich zu Hause stehen und fährt damit eigentlich immer nur durch die Wohnung, wollte aber in Hannover mal gucken, wie barrierefrei eigentlich Hannovers ganze Bahn ist. Und ist dann durch die ganze Stadt nur mit dem Segway gefahren, ohne abzusteigen. Einfach wirklich, weil er sich da mal reinfühlen wollte, wie barrierefrei das ist, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer. Wahrscheinlich nicht 1:1 übertragbar, aber er wollte sich so ein Bild machen. Jetzt sehe ich das irgendwie bei Ihren Kollegen wieder oder Kolleginnen, dass man sich nach draußen stellt und wirklich schaut, wie das, Sie haben es gerade gesagt, im eigenen Kiez aussieht. Da ist aber schon viel neue Sensibilisierung dann durch solche vielleicht auch Aktionspläne oder so da, oder?
Ja, das schon. Man sieht einfach im Vergleich von, ich sag mal, Ich bin seit 2010 bin ich schwerbehindert. Da war ein ganz anderer Zeitgeist, da war das Thema noch nicht so groß. Und mittlerweile ist es ein anderer Zeitgeist. Und die Leute sind dann auch ein bisschen, machen sich auch mehr Gedanken drum, weil man vielleicht auch selbst betroffener ist. Es geht ja nicht nur um Rollstuhlfahrer, sondern es geht auch oder Rollatorfahrer oder blinde Sehbehinderte. Es geht ja auch darum, die plötzlich mit Krücken rumlaufen müssen, weil sich das Kreuzbandriss beim Fußballspielen oder der Kinderwagen, ganz klassisch. Davon sind wir früher oder später alle mal betroffen, im besten Fall. Und da fängt das ja auch schon an. Und ja, das ist halt heutzutage ein anderer Zeitgeist als von vor 10 Jahren. Und man merkt dann schon, diese Pläne bringen tatsächlich was, weil die Leute sich damit auch ein bisschen mehr beschäftigen und jetzt auch hier bei uns im regionalen Geschäftsbereich starte, ja auch mit mir jetzt einer blinden Person auch tatsächlich jemanden sitzen haben. Und das bewegt dann auch schon, wo man sich denkt, wir haben ja da einen, den könnten wir ja hier und da mal fragen. Ich werde auch von den ein oder anderen Kollegen auch noch so einfach mal gelöchert, was ich gar nicht schlimm finde, weil einfach mal fragen, was man eigentlich hat oder wie man sieht, das tut ja niemandem weh. Das ist ja auch persönliche Neugier und dann denken die Leute ja auch oder beschäftigen sich damit und dann denken sie auch, wie ist denn das in der Planung? Wie setze ich denn das in meinem Beruf um? Das...
Wünschen Sie sich das allgemein mehr? Weil ich glaube, das betrifft jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie Sie und denken, ja, Leute, wenn ihr Fragen habt, dann kommt auch einfach her, dann sprecht mich an, dann stehe ich auch da zur Verfügung. Ich meine, nur so kann man sich ja ein Bild machen, was zum Beispiel Bedürfnisse sind. Das geht ja, jetzt, Sie haben gesagt Kinderwagen, das Gleiche wird garantiert auch eine Schwangere betreffen, die eigentlich auch nur sagen will, hey Leute, kommt doch zu mir und fragt mich, was gerade bei mir Thema ist. Würden Sie da sagen, grundsätzlich der Aufruf, sprecht die Leute mal an, Dialog ist das Wichtigste?
Ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Damit nimmt man auch viel Wind aus den Segeln. Also einfach mal fragen, es ist sehr schön. Mich hatten letztes Jahr im Sommer 2 Schulkinder einfach mal so angesprochen. Warum, was ist das? Warum laufe ich mit meinem Blindenstock herum? Dann habe ich denen das einfach erklärt. Also die Kinder trauen sich zu fragen, die Erwachsenen nicht. Wenn man so an einem oder anderen Erwachsenen vorbeigeht, die bleiben dann plötzlich, sagen gar nichts mehr. Erst sprechen sie und dann sagen sie nichts mehr. So, dass sie eigentlich einen einfordern, einfach in sie reinzurennen. Wo ich mir dann denke, dann touchiere ich sie mit dem Stock oder ne? Oder rennen sie dann wirklich an und wo dann, habe ich auch gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, woher soll ich denn wissen, dass sie jetzt genau da stehen? Ich habe sie nicht wahrgenommen. Sie haben ja plötzlich aufgehört zu sprechen. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie ausweichen oder... Sag doch bitte einfach was. Also das ist wirklich mein Aufruf. Wenn die Leute Fragen haben oder sonst was, fragt einfach. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht ein unschönes Thema, aber ich habe noch einen Restsehwert. Also ich könnte dann auch, ich kann halt noch etwas sehen in diesem 5-Grad-Tunnelblick oder unter 5 Grad. Also es ist, und dann guckt man da vielleicht mal. Oder ich habe persönlich so ein bisschen auch deswegen Angst, weil mich keiner fragt, als Simulant dann dahingestellt zu werden, was ich auch persönlich schon mal am Hamburger Hauptbahnhof auch schon öfter mal hatte, wo man sagt, der sieht doch, der simuliert nur. Mhm. Wo ich mir denke, ja Leute, nee, also nein, ich laufe hier mit dem Stock rum, damit ich niemanden über den Haufen renne, weil ich bin groß und sperrig, wenn ich jemanden treffe, ich laufe weiter, der nicht. Na, und das finde ich dann persönlich sehr schade, das trifft dann auch so persönlich, und deswegen gucke ich zum Beispiel gar nicht mehr auf mein Smartphone in der Öffentlichkeit. Ja. Das mache ich halt nur, wenn ich so denke, mich beobachtet keiner. Und das ist dann irgendwo, ist das doch der falsche Weg, weil die Leute sich einfach damit nicht beschäftigt und nicht gefragt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn das die Folge davon ist, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist dann doch eine rapide Fehlentwicklung.
Und genau deswegen braucht es ja den Dialog und vielleicht auch eine jüngere Generation, die da eher bereit ist nachzufragen. Und ich weiß nicht, ich erlebe das auch so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in der Großstadt so ist, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass vielleicht jetzt auch die jüngeren Generationen, Sie haben gerade schon gesagt, der Zeitgeist, einfach viel bereiter sind, für Inklusion auch ein bisschen mehr zuzuhören, sich darauf einzulassen. Erleben Sie das auch so, dass das einfach viel mehr in der Gesellschaft angekommen ist und deshalb auch Thema?
Ja, also im Vergleich, Was mein Großvater gerne sagt, früher war es schlimm, da gab es gar nicht so. Da hat man auch wenig Menschen mit Leiden, sage ich jetzt einfach mal so, gesehen. Und dann springt eine Generation, die habe ich leider nicht, die dazwischen, weil mütterlicherseits hat das, also ich habe meine Augenerkrankung kommt mütterlicherseits, es ist eine Erberkrankung und die Generation hat übersprungen von meiner Mutter und dann bin ich der Einzige, der es in meiner Familie hat. Man merkt da schon einen Unterschied von das, was mein Großvater erzählt und was ich erzähle. Das merkt man schon einen Unterschied und ich kenne durch den Blindenfußball auch den einen oder anderen sehr jung. Also nochmal 10 Jahre Unterschied und die sagen, das ist auch nochmal ganz anders geworden. Man kommt besser an eine Qualifikation heran, man kommt besser an eine bessere Ausbildung ran. Das war so nicht. Also wenn die richtigen Leute an der richtigen Stelle sitzen, dann war das teilweise da. Oder wenn die Leute tatsächlich selbst betroffen waren durch Verwandtschaft, Freunde. Aber es ist wirklich besser geworden. Junge Menschen sind Fragen, sind Hilfsberater. Hey, soll ich ihr mal mit anpacken? Oder kommen sie klar? Soll ich ihnen helfen beim Einsteigen? Also das ist schon in den letzten 10 Jahren so besser geworden, sage ich mal so. Seitdem ich es habe und heute merke ich schon eine positive Entwicklung.
Ja, viel Luft nach oben ist natürlich immer, aber trotzdem, Sie sind beim Land Niedersachsen, arbeiten für das Land Niedersachsen, haben auch schon viel Unterstützung bekommen. Was macht das Land Niedersachsen denn gut als Arbeitgeber?
Die Vorbehalte gegenüber Schwerbehinderten sind auf jeden Fall im Land Niedersachsen zurückgegangen. Das ist schon mal eine sehr positive Entwicklung. Man beschäftigt sich mit dem Thema mehr. Es wurde ein niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz gemacht, was auch gefühlt nicht selbstverständlich ist. Aber es ist da und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist doch gut, dass es da ist. Das darf man immer nicht vergessen. Dass alle öffentlichen Gebäude jetzt nach und nach barrierefrei werden, das macht das Land Niedersachsen auch gut. Und dass auch innerhalb der Organisation des Landes Niedersachsens die Kommunikation da ist, wenn man einen Betroffenen hat. Das habe ich auch anders kennengelernt, aber das ist auch besser geworden. Und das muss man auch mal in Land Niedersachsen auch mal zugutekommen lassen.
Ich glaube, das ist was, was für mich auch ganz neu war. Das kenne ich so aus dem freien Arbeitsmarkt zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, da wird noch mal deutlich ruppiger umgegangen. Jetzt hören vielleicht auch gerade Menschen zu, denen es, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie, die vielleicht aber noch gar nicht ihren richtigen Arbeitgeber, ihren Job gefunden haben, sich noch so ein bisschen orientieren. Würden Sie das Land Niedersachsen als Arbeitgeber empfehlen für jemanden, der oder die in einer ähnlichen Situation ist wie Sie?
Ja, das auf jeden Fall. Also das Land Niedersachsen macht vieles möglich. Die sind offen, schauen auch, wie können wir die Leute einsetzen, einbinden. Aber, das sage ich auch, dann müssen sich auch die Schwerbehinderten und Gleichgestellten, die sich im Land Niedersachsen bewerben, auch dementsprechend auf ein Vorstellungsgespräch gut vorbereiten und sich dann auch dementsprechend gut verkaufen. Denn Qualifikation ist das eine, man muss sich dann halt auch dementsprechend gut verkaufen. Deswegen, liebe Mitbetroffenen, sage ich jetzt mal so, bewerbt euch beim Land Niedersachsen. Hier bekommt ihr auch eine Chance.
Vielen Dank für die Einblicke. Ich fand, das war sehr, sehr spannend und hat mir auch ganz neue Perspektiven gegeben. Und ich glaube, mir auch den Mut, vielleicht öfter nochmal nachzufragen, einfach in den Dialog zu treten. Ich glaube, das ist so das, die Essenz von heute, das Wichtigste, einfach miteinander zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Michael Preul.
Ja, vielen Dank, Herr Schlomohm, dass Sie hier waren. Hat mich persönlich gefreut. Dann eine gute Heimreise.
Dankeschön.